SWR 2 aktuell.
Mit Marie-Gedin an diesem Mittwochmittag und mit diesen Themen. Die Koalition rauft sich also zusammen und die Grünen machen Kompromisse. Das ist die allgemeine Lesart nach rund 40 Stunden Koalitionsausschuss. Nein, sagt Ricarda Lang, die Grünen-Chefin, gleich hier im Interview, so sei das nicht. Aber in der Tat, einiges sei schmerzhaft gewesen. Die Wahlrechtsreform in Baden-Württemberg ist unser Thema gleich. Künftig darf man ab 16 ein politisches Amt in der Kommune übernehmen. Und niedergelassene Ärzte demonstrieren heute Mittag in Berlin. Sie fühlen sich vom Bundesgesundheitsminister im Stich gelassen und fordern mehr Praxisnähe. Man ist ja unschlüssig. Nach 3 Tagen, 16 Seiten mit Spiegelstrichsätzen, das ist einerseits ein maues Ergebnis, könnte man sagen. Andererseits fragt man sich, wie kann es sein, wenn wochenlang ein Koalitionsvertrag ausgehandelt wird, dass jetzt schon wieder 16 Seiten Ergänzung nötig sind? Denn der Klimawandel stand ja schon vor 1,5 Jahren auf der Agenda. So oder so. Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP haben sich verständigt, was konkret passieren, gemacht werden soll in Sachen Klimaschutz. Und das ist im Überblick das Folgende, wie jetzt Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas berichtet.
Deutschland soll weiterhin bis 2045 klimaneutral werden. An diesem Ziel hält die Ampelkoalition fest. Das aktuelle Klimaschutzgesetz aber will sie in zentralen Punkten ändern. Bisher müssen in jedem Bereich wie Energie, Gebäude oder Verkehr pro Jahr bestimmte Vorgaben für den CO2-Ausstoß eingehalten werden. Beim wichtigen Verkehrssektor aber hat das schon 2-mal nicht geklappt. Künftig will man die Ziele der verschiedenen Bereiche zusammen betrachten und auch nicht mehr jedes Jahr überprüfen. Geeinigt hat sich die Koalition auch bei Planungsverfahren für die Infrastruktur. Nicht nur Bahnstrecken sollen demnach in Zukunft schneller ausgebaut werden, sondern auch Autobahnen. Zumindest eine begrenzte Auswahl von 144 Projekten. An neuen Strecken sollen standardmäßig Solaranlagen entstehen. Die Ampel will außerdem die Lkw-Maut erhöhen und ausweiten. Ab 2024 soll sie auch schon für Transporter ab 3,5 Tonnen fällig werden. Die Einnahmen aus der Maut sollen in die marode Bahn fließen. Dort rechnet man mit einem Bedarf von 45 Milliarden Euro, allein in den kommenden 4 Jahren. Das umstrittene Gesetz zum Einsatz klimafreundlicher Heizungen will die Ampel ebenfalls abschwächen. Eine Austauschpflicht für bestehende Anlagen soll es nicht geben, dafür einen sozialen Ausgleich und genügend Übergangsspielräume.
Also 40 Stunden plus minus, um auf 16 Seiten genau dies festzuhalten, was jetzt wie passiert in Sachen Klimaschutz und was nicht. SPD, Grüne und FDP haben das anschließend natürlich auch kommentiert, alle sehr zufrieden. Am meisten erklärt hat seit gestern Abend die Grünen-Chefin Ricarda Lang. Und wir hatten trotzdem auch heute noch kurz vor der Sendung Fragen an Ricarda Lang angesichts von 144 beschleunigten Autobahnbauvorhaben, abgemilderten Vorgaben bei der Frage der Heizungen und, wie wir es gerade auch gehört haben, Lockerungen beim Bundesklimaschutzgesetz. Frau Lang, womit hat die FDP gedroht?
Das waren verdammt harte Verhandlungen, das kann ich Ihnen sagen, insbesondere beim Thema Klimaschutz, wo wir Grüne oft alleine gekämpft haben. Und wenn ich mir jetzt das Ergebnis anschaue, muss ich sagen, reicht das beim Klimaschutz, um das 1,5-Grad-Pfad-Ziel zu erreichen? Nein. Sind da Fortschritte drin? Ja, auf jeden Fall. Und am Ende ist es in Koalitionen so, dass man Kompromisse macht, wo jeder auch was mitnehmen muss, was vielleicht eher eine Zumutung ist, und jeder aber auch was rausholen kann. Und so ist es auch an dieser Stelle. Am Ende haben wir es geschafft, als Regierung handlungsfähig zu sein. Ich glaube, das ist ein großer Wert im Moment.
Da würde ich fast sagen, das ist ja sozusagen das Mindestergebnis, dass man handlungsfähig bleibt. Aber was haben Sie denn, was haben denn die Grünen bekommen?
3 Dinge sind für mich besonders wichtig. Erstens, wir durchbrechen endlich den Grundsatz, Straße finanziert Straße. Ab nächsten Jahr soll die Lkw-Maut erhöht werden und 80% der Gelder, die dort zusammenkommen, werden in den Ausbau der Schiene fließen. Das sind in den nächsten paar Jahren 20 Milliarden Euro, die dann dem Ausbau der Schiene und einer besseren Mobilität zugutekommen. Zweitens machen wir einen Turbo beim Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere bei Solarpanels, aber auch in der Fläche beim Wind. Die Kommunen haben mehr Möglichkeiten und hier eine wirklich gute Planungsbeschleunigung. Und das ist ja unser Hauptziel innerhalb dieser Regierung, dass wir die Energiewende schaffen, dass wir dieses Ziel 100% erneuerbare Energien hinbekommen.
Genau.
Und drittens, die ganze Regierung versammelt sich hinter dem Austausch der Heizung hin zu klimaneutralen Heizungen beziehungsweise den neuen klimaneutralen Heizungen, keine neuen Öl- und Gasheizungen. Das gibt, glaube ich, vielen Bürgerinnen und Bürgern jetzt Sicherheit.
Gut, aber da können wir auch direkt einheizen ist gut, einhaken beim Thema Heizungen, denn da da hatten Sie ja dann doch ganz andere Pläne. Und jetzt hören wir also von Herrn Lindner. Und wenn ich es richtig sehe, steht das so auch gar nicht in diesen 16 Seiten. Da ist durchaus auch wieder Erdgas im Spiel.
Nein, es ist ganz klar, dass ab 2024 werden keine neuen Öl- und Gasheizungen eingebaut. Wir haben eine Technologieoffenheit, die gab es schon bisher im Bestand. Die soll es wahrscheinlich auch im Neubau geben, dass unterschiedliche Technologien möglich sind. Aber was ganz klar ist, wir setzen bei neuen Heizungen sowohl im Bestand als auch im Neubau nicht mehr auf alte fossile Technologien, sondern jetzt auf klimafreundliche Alternativen. Das ist übrigens nicht nur eine Frage von Klimaschutz, sondern auch eine Frage von Bezahlbarkeit. Denn wir wissen alle, Gas wird auch in Zukunft verdammt teuer sein. Wärmepumpen, andere Technologien sind deutlich, deutlich billiger. Und wir haben uns gemeinsam dazu verpflichtet, dass wir diese Heizungsoffensive, dass wir die gemeinsam sozial flankieren werden. Das ganz klar ist, niemand wird im Stich gelassen.
Also das flankieren Sie sozial, die Autobahnen flankieren Sie mit Solarpanels. Trotzdem bleibt mir ja nichts anderes übrig, als mal zu schauen. Die deutsche Umwelthilfe, Greenpeace entsetzt, Umweltforscher schütteln den Kopf, die Vertreter von Fridays for Future sowieso. Sie haben das Bundesklimaschutzgesetz, manche sagen aufgegeben, ich würde aber zumindest doch sagen, gelockert. Nochmal die Frage, war es das wert? Also das, was Sie dafür bekommen haben?
Ich glaube, die Frage wäre, was wäre passiert, wenn wir keine Einigung getroffen hätten? Dann wäre nicht mehr beim Klimaschutz passiert, ganz im Gegenteil. Dann wäre sehr, sehr viel weniger beim Klimaschutz passiert. Wenn ich überlege, was braucht es gerade für die Realität der Klimakrise, dann kann ich mich mit diesem Ergebnis nicht zufrieden geben. Das heißt, wir werden weiter kämpfen als Grüne. Wenn ich schaue, was haben wir rausgeholt in den Verhandlungen, dann sind da ganz klare Fortschritte drin. Und was mir besonders wichtig ist, beim Klimaschutzgesetz wird die Verantwortlichkeit der einzelnen Ressourcen nicht aufgegeben. Es wird auch in Zukunft Sektorziele geben, an denen jedes Ressort, sei es Verkehr oder Industrie, gemessen wird. Sie können sich, wenn die Regierung als Ganzes ihre Klimaziele erhält, da ein bisschen mehr untereinander helfen. Aber in dem Moment, wo die Regierung ihre Klimaziele bricht, da muss jeder Sektor liefern.
Und da muss ich leider unterbrechen. Wenn die Regierung als ganzes Klimaziele bricht, das sagen Sie jetzt immer so schön, dann ist das Kind aber doch in den Brunnen gefallen. Und ich würde mal gerne zitieren, was da steht. Die Einhaltung der Klimaschutzziele soll zukünftig anhand einer sektorübergreifenden und mehrjährigen Gesamtrechnung überprüft werden. So steht es im Beschlusspapier. Das widerspricht doch dem, was Sie sagen. Da werden doch sehr wohl die Sektorziele aufgeweicht.
Nein, es wird weiterhin für jeden Sektor ein klares Ziel geben. Das wird auch gemonitort. Was sich verändert, sind drei Dinge. Erstens, wir schauen in Zukunft in die Prognose. Das heißt, es wird nicht nur einfach das bestehende Jahr gemessen, sondern man schaut, welche Maßnahmen gibt es für die Zukunft. Das macht Sinn, denn gerade ein Jahr wie dieses hat uns ja gezeigt, dass es auch manchmal Zufälle geben kann, die jetzt gerade diese Energiekrise zum Einsparen beim Klimaschutz führen. Zweitens wird alle zwei Jahre geschaut, braucht es ein Klimaschutzprogramm? Das ist eine Mehrjährigkeit. Und drittens ist es so, dass wenn die Klimaziele eingehalten werden, also wenn alle Sektoren insgesamt so viel reduzieren, dass Deutschland genug reduziert, dann kann man sagen, da ist es auch in Ordnung, wenn vielleicht die Landwirtschaft etwas mehr leistet und der Verkehr etwas weniger. Aber was das Zentrale ist, dass wir nicht aufgeben, dass in dem Moment, wo nachgeliefert werden muss, die Sektoren die Verantwortung tragen, die auch die Zielverfehlung verantworten.
Trotzdem muss es Sie doch sorgen, wenn, nachdem Sie das so beschlossen haben, und wie gesagt, hier steht eben nun mal sektorübergreifende und mehrjährige Gesamtrechnung, wenn das so beschlossen ist und Sie jetzt als Einzige, also permanent ununterbrochen erklären, nein, die Sektorziele werden nicht aufgegeben, alle anderen aber, sowohl Ihre Koalitionäre als auch die Opposition, als auch sämtliche Kommentatoren, das Gegenteil behaupten. Das muss Ihnen doch Sorgen machen für die Zukunft der Koalition.
Ich weiß, was wir beschlossen haben und ich stehe da ganz klar dahinter und ich erwarte das auch von unseren Koalitionspartnern und bin mir auch sicher, dass wir das gemeinsam hinbekommen werden. Und das ist eben klar, dass die Sektorziele an dieser Stelle nicht aufgegeben werden. Ja, natürlich mache ich mir ehrlich gesagt auch Sorgen, wenn wir in einer Koalition sind, wo doch immer wieder das Gefühl entsteht, für den Klimaschutz ist eine Partei zuständig und das sind die Grünen. Die anderen sagen dann eher meistens, wie es nicht geht. Das ist ehrlich gesagt aber nicht in erster Linie für uns als Grünen ein Problem, sondern für uns als ganze Gesellschaft, denn Klimaschutz ist zu ernst, um es zu einem Parteienprojekt zu machen. Und gerade deshalb kann ich aber auch unseren Bündnispartnerinnen aus der Klimabewegung, aber auch aus der Wirtschaft, die mehr Klimaschutz wollen, versprechen, wir werden da dranbleiben. Wir werden auch weiterhin in steinigen Wegen, auch mit schwierigen Kompromissen, aber immer dafür kämpfen, mehr beim Klimaschutz rauszuholen.
Ricarda Lang sagt, dass die Grünen-Chefin im SWR-Gespräch zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses. Und an Tagen wie diesen, an denen es gefühlt nur oder zumindest zu großen Teilen darum geht, wer denn jetzt in Berlin welchem Kompromiss zustimmt oder eben auch nicht, vergisst man vielleicht leicht, dass Politik natürlich nur zum Teil in Berlin gemacht wird, aber zum großen Teil eben auch in den Ländern, Kommunen, Städten, Gemeinden. Und gerade da, in den Rathäusern, fehlt es oft an Nachwuchs. Von der desaströsen Wahlbeteiligung teilweise ganz zu schweigen. In Baden-Württemberg soll sich da jetzt etwas verändern. Die Regierung hat das Wahlrecht geändert. Und darüber hat am Vormittag der Landtag abgestimmt. Künftig sollen die Gemeinderäte jünger werden. Auch in den Rathäusern sollen junge Menschen nach den nächsten Kommunalwahlen mehr mitreden. SWR-Reporter Knut Bauer berichtet jetzt über jemanden, der bislang eher die Ausnahme ist.
Noch ist Lukas Mahler Rekordhalter in Baden-Württemberg. Mit 25 Jahren ist der Bürgermeister von Pfaffenweiler im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald der jüngste Rathauschef im Land. Wahrscheinlich nicht mehr lange, aber das findet der junge Bürgermeister gut.
Ich würde es ehrlich gesagt ganz stark hoffen, dass ich diesen Titel bald mal abgeben darf, weil wir einfach junge Leute in der Verwaltung brauchen.
Mehr junge Leute in der Kommunalpolitik. Das ist Ziel der Wahlrechtsreform, die auch nach oben alle Altersgrenzen abschafft. Bisher mussten Bürgermeister spätestens mit 73 Jahren in den Ruhestand. In Zukunft kann man also mit 18 oder mit 80 im Rathaus arbeiten, was Lukas Mahler ausdrücklich unterstützt.
Wenn Sie mit über 70 noch Präsident der Vereinigten Staaten sein können oder Ministerpräsident von Baden-Württemberg, wieso sollten Sie das als Bürgermeister nicht auch machen dürfen? Von daher, Altersgrenzen wegfallen nach unten und nach oben, befürworte ich ausdrücklich.
Und um Jugendliche früher für die Politik zu begeistern, sollen sie bei Kommunalwahlen nicht nur wie bisher mit 16 wählen können. Sie können sich in Zukunft auch in den Gemeinderat wählen lassen. Für junge Leute wie diese Zehntklässler einer Gemeinschaftsschule in Ditzingen längst überfällig.
Für mich ist die Jugend die Zukunft. Wir wollen ja auch was für unsere Zukunft beitragen, damit wir weiterkommen im Leben und so weiter.
Natürlich gibt es irgendwelche 80-Jährigen, die können sagen, so, ich entscheide jetzt, wie unsere Jugend lebt. Aber ich sollte, finde ich, die Jugendlichen selbst entscheiden können, wie vor allem auch die Zukunft aussieht.
Doch es gibt auch kritische Stimmen. Die FDP sieht rechtliche Bedenken, wenn Jugendliche mit 16 noch keinen Handyvertrag abschließen können, aber bei weitreichenden Beschlüssen in ihrer Gemeinde mitbestimmen. In der Landtagsdebatte über das neue Gesetz sagt die FDP-Innenexpertin Julia Goll:
Das Risiko ist uns zu hoch, uns wirkt das wie ein Augen zu und durch und das machen wir nicht mit.
Selbst manche Jugendlichen sind skeptisch, wenn 16-Jährige im Gemeinderat sitzen und wichtige Entscheidungen treffen sollen.
Weil die meisten mit 16 Jahren noch keine Ahnung von der Politik haben. Und mit 16 ist man eben noch nicht reif genug und hat noch nicht genug Erfahrung gesammelt.
Innenminister Thomas Strobel verteidigt das neue Gesetz gegen Kritik. Experten sehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken, betont der CDU-Politiker. Mit der Reform betrete die grün-schwarze Landesregierung bundesweit Neuland. Wesentliches Ziel sei es, junge Menschen früher an die Politik heranzuführen.
Die Kommunalpolitik ist schon die Schule der Demokratie, aber sie ist vor allem auch die Meisterprüfung für die Demokratie.
Baden-Württemberg ändert das Wahlrecht ab der Kommunalwahl im nächsten Jahr. Sollen also 16-Jährige nicht nur ihre Stimme abgeben, sondern sich auch selbst zur Wahl stellen dürfen für Gemeinde-, Ortschafts- und Kreisräte. Nochmal zurück nach Berlin. Da geht es heute nicht nur darum, wer sich wo durchgesetzt hat im Koalitionsausschuss. Allerdings könnte ein wenig untergehen, eine Protestaktion von Ärzten und Apothekern gegen die aktuelle Gesundheitspolitik. Aufgerufen dazu hat unter anderem die Interessengemeinschaft Medizin. Motto: der letzte Kittel. Kurz vor der Sendung habe ich mit dem zweiten Vorsitzenden der IG Medizin gesprochen darüber, Steffen Grüner, niedergelassener Arzt in Niedersachsen, jetzt in Berlin heute wegen der Protestaktion, daher auch im Hintergrund ein bisschen Unruhe. Zunächst mal, Herr Günther, wen vertreten Sie?
Ja, wir vertreten letztendlich alle Freiberufler. Sie haben schon ganz richtig gesagt. Und das Ungewöhnliche an unserem Bündnis ist ja, dass es quasi ja übergreifend ist. Wir haben also nicht nur Haus- und Fachärzte, wir vertreten auch Apotheker, Zahnärzte, Heilmittelerbringer, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, Logopäden. Das heißt also all diejenigen, die ja in der Frontlinie der Versorgung, der ambulanten Versorgung stehen.
Jetzt hat sich der Bundesgesundheitsminister mit relativ großem Medienecho einer Krankenhausreform angenommen. Ja. Kann man das so zusammenfassen, das Gefühl, dass Sie gerade hinten runterfallen?
Also das Problem der stationären Versorgung ist dringend, völlig klar. Wobei es mich als Hausarzt wundert, dass die Mittel, die für den Krankenhausstrukturreformgesetz letztendlich bereitgestellt werden, eher dazu genommen werden, um kleinere und mittlere Krankenhäuser zu schließen. Wir haben jetzt gerade, ich wohne in Niedersachsen, einen Fall in Ankum, ein richtiges Krankenhaus mit Chirurgie und Klinik, mit Rettungswache und einer Gynäkologie von 800 Geburten im Jahr, wird jetzt also geschlossen mit Mitteln des Strukturreformgesetzes letztendlich. Und das hinterlässt also einen weißen Fleck in der Versorgung, das zum stationären Bereich.
Das baden Sie dann aus, ist Ihre Befürchtung?
Letztendlich ja. Das Krankenhaus vor Ort gibt mir natürlich Sicherheit in der ambulanten Medizin. Ich kann auch mal einen kritischen Patienten 1 bis 2 Tage im Krankenhaus parken, wenn dieses Krankenhaus weg ist. Und nur noch ein Krankenhaus der Maximalversorgung 100 Kilometer entfernt ist, dann geht das natürlich zulasten der Ambulanten, auch der stationären und letztendlich eben auch der Medizin für den Patienten selbst.
Jetzt ist die Liste der Fehlentscheidungen, der Probleme, die Sie als Vertreter Niedergelassener aufzählen, lang, wenig überraschend, lang und ja auch nicht ganz neu. Können Sie denn priorisieren, wo brennt es akut am meisten?
Ja, also letztendlich, und vielleicht wird Sie das überraschen, ich finde, sind genug finanzielle Mittel da. Sie werden eben nur viel alloziert. Nicht? Wenn ich zum Beispiel sehe, die Digitalisierung im Gesundheitssystem hat bis jetzt hochgerechnet 14 Milliarden Euro gekostet. Wenn ich daran teilnehme, versuche eine elektronische AU, Arbeitsunfähigkeit auszustellen, ein elektronisches Rezept auszustellen, dann gibt das massenhaft Probleme. Es dauert viel, viel länger, als wenn ich das Ganze händisch machen würde. Und das sind letztendlich Probleme, die eigentlich unnötig sind. Nicht? Also die Digitalisierung muss nochmal ganz auf Null gesetzt werden und sie muss vor allen Dingen dezentral, freiwillig und kostengünstig und eben einen richtigen Mehrwert für Patienten und Ärzte haben. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man die Mittel fürs Gesundheitssystem besser investieren könnte.
Wenn man Ihnen zuhört, klingt das auf der einen Seite logisch, auf der anderen Seite klingeln natürlich bei mir alle Alarmglocken. Wir haben jetzt die letzten Jahre uns alle lustig gemacht darüber, dass wir noch faxen.
Was ist gegen das Fax einzuwenden? Die Telematik-Infrastruktur funktioniert nicht. Montagmorgen, ich komme in die Praxis, die Helferinnen haben Tränen in den Augen, weil das Ding wieder nicht geht. Die Patienten meutern an der Anmeldung, sie können ihre elektronische Gesundheitskarte nicht einlesen lassen, ich muss das Systemhaus anrufen lassen. 1,5 Stunden, die ich auch noch teurer bezahle mit 1,90 pro Minute für das Systemhaus, das sind alles Sachen, die sind hausgemacht, die brauchen wir nicht. Nichts gegen das Fax. Das Fax funktioniert halt eben und wie soll man sagen, es ist ein redundantes System, das ist natürlich klar, aber warum es nicht erhalten? Ich, wenn die Telematik nicht läuft, greife ich natürlich gerne aufs Fax zurück.
Ich würde gerne noch einmal über das Geld sprechen, weil ja, wir natürlich bei Fehlentwicklungen im Gesundheitswesen, die ja zweifelsohne da sind, eben sehr schnell beim Geld und bei Sparpolitik sind. Ja. Haben Sie denn in Ihrer Praxis tatsächlich im Alltag mit Patientinnen und Patienten auch den Eindruck, dass da Bereitschaft da wäre, im Zweifelsfall eben auch deutlich mehr zu bezahlen für Gesundheit?
Ja, da kann ich ein ganz konkretes Beispiel nennen. Ich habe eine Röntgenanlage. Die habe ich digitalisieren lassen. Ich hatte die Idee, Röntgenbilder, als Hausarzt darf ich ja keine mehr machen, aus Kostengründen nicht, dass ich diese Röntgenbilder digitalisiere und zum nächsten Radiologen schicken. Alle Politik als auch KV, Kassenärztliche Vereinigung, haben gesagt, nein, das geht nicht, das ist eine Mengenausweitung, schicken Sie den Patienten zum Röntgen lieber in die Krankenhäuser. So, ne, die Krankenhäuser, muss ich sagen, haben momentan genug zu tun. Also hier wäre zum Beispiel mal ein sinnvoller Ansatz gewesen, nicht, den Hausarzt wieder Sachen machen zu lassen, die er auch machen kann. Nicht, warum können Hausärzte nicht wieder kleinere OPs machen vor Ort? Erspart dem Patienten den Weg in die Krankenhäuser, nicht, und er ist also vor Ort versorgt. Nicht? Und warum auch nicht wieder, sagen wir mal, Kompetenz in die erste Linie der Versorgung, das heißt eben für uns Haus- und Fachärzte, aber eben auch für Apotheker und Zahnärzte zu legen. Nicht? Denn das fehlt so ein bisschen.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie an irgendeiner Stelle in Berlin gehört werden mit Ihren sehr konkreten Vorschlägen?
Steht da, Tropfen höhlt den Stein. Wir sind ein relativ junger Verein, sind 2018 gegründet. Gut, die Probleme sind natürlich lange bekannt. Und wie gesagt, ich gebe diesem Bündnis eben eine Chance, weil es zum ersten Mal eben nicht nur quasi eine Berufsgruppe, sondern eben ganz viele Heilmittelerbringer, Leistungserbringer in der ersten Linie der Versorgung zusammenfasst. Nicht? Das heißt also, wir sind ein breites Bündnis mit Apothekern, Zahnärzten, Heilmittelerbringern, Haus- und Fachärzten. Und vielleicht können wir darüber noch ein bisschen mehr bewegen.
Sagt und hofft Steffen Grüner, niedergelassener Allgemeinmediziner, der heute dabei ist. Wenn Medizinerinnen, Mediziner, Apotheker und andere um 14 Uhr symbolisch ihren letzten Kittel beim Gesundheitsministerium in Berlin abgeben. Wir haben, da sage ich Ihnen nichts Neues, Fachkräftemangel in Deutschland. Das weiß inzwischen jedes Kind, spätestens wenn es in die Kita oder zum Arzt gehen soll. In Deutschland fehlen Hunderttausende Fachkräfte in vielen verschiedenen Bereichen. Und das wird Jahr zu Jahr dramatischer. Die Regierung will dem mit zwei Gesetzen entgegenwirken. Beide heute Vormittag vom Kabinett beschlossen. Das Fachkräfteeinwanderungs- und das Weiterbildungsgesetz. So will die Regierung mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland wie aber auch aus dem Inland gewinnen. Und zuständig für das Thema ist Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD. Und Kai Clement berichtet jetzt über seine Pläne.
Für Heil geht es dabei um zweierlei.
Und deshalb versuchen wir, alle inländischen Potenziale zu heben. Und wir brauchen massiv mehr qualifizierte Zuwanderung und Einwanderung aus dem Ausland.
Inländische Potenziale, das heißt mehr Frauen im Beruf und auch eine bessere Berufsbildung. Das Weiterbildungsgesetz enthält unter anderem eine Ausbildungsgarantie dafür. Wenn alle Bewerbungsversuche erfolglos bleiben, können junge Menschen auch außerbetrieblich einen Job erlernen. Die Garantie beinhaltet auch ein gefördertes Praktikum zur Berufsorientierung und einen Mobilitätszuschuss.
Insgesamt lese ich jedenfalls aus diesem Referentenentwurf fast 500 Millionen Kosten allein für die Bundesagentur für Arbeit.
Kritisiert der bildungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Thomas Jatzombeck von der CDU.
Und das sind natürlich immense Kosten. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, ob wir das uns im Augenblick leisten können.
Dabei ist die von Heil eigentlich angestrebte einjährige Bildungszeit nach österreichischem Vorbild vorerst noch gar nicht im Gesetz enthalten. Neben mehr Fachkräften aus dem Inland will die Regierung auch mehr aus dem Ausland gewinnen. Dazu gehört ein Punktesystem für Sprachkenntnisse und Berufserfahrung. Das würde dann zur Jobsuche in Deutschland berechtigen. Die bisher langwierige Anerkennung ausländischer Abschlüsse kann künftig hierzulande nachgeholt werden, wenn die Fachkräfte einen deutschen Vertrag und genug Praxis nachweisen. Das aber wird alles nicht reichen, weiß auch der Arbeitsminister.
Stellen Sie sich mal vor, dass alle klugen Köpfe auf der Welt nach Deutschland kommen wollen und wir ein tolles Gesetz haben und sie so lange warten müssen, dass sie keine Lust mehr haben, weil sie in der deutschen Botschaft kein Einreisevisum bekommen. Und sowas ist leider Realität heute.
Die Realität in Kanada dagegen sah für den indischen Zuwanderer Milan Patel ganz anders aus. Er war nie im Konsulat, alles lief über E-Mail, erzählte er Heil in Toronto.
I never ever went in consulates, never ever. I got everything in by E-Mail.
Heils Schlussfolgerung, weg mit der Bürokratie. Er will das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten in Brandenburg an der Havel als eine Art digitales Backoffice nutzen. Auch CDU-Politiker Thomas Jatzombeck fordert deutlich mehr Tempo.
Dass wir hier so eine Art Fast-Track einrichten, also eine Schnellspur, und diese Verfahren eben beschleunigen.
Ein Wettbewerbsvorteil Kanadas um Fachkräfte aber bleibt unschlagbar, die Weltsprache Englisch.
Nur 100 Millionen Menschen auf der Welt haben als Erstsprache Deutsch. Und übrigens 80 Millionen wohnen schon bei uns.
Eine ganz besondere Erkenntnis des Bundesarbeitsministers Hubertus Heil. Kai Clement, war das über zwei Gesetze, mit denen die Regierung etwas gegen den Fachkräftemangel in Deutschland unternehmen will. Und das wollen wir jetzt ein bisschen vertiefen mit Katharina Fortenbacher-Jahn aus unserer Wirtschaftsredaktion. Zunächst mal, wie groß ist denn das Problem aktuell genau?
Es ist schon ziemlich groß und es wird noch größer. Das untermalen im Grunde alle Zahlen und Vorhersagen. 100 Milliarden Euro ist so eine Zahl, die sei nicht erwirtschaftet worden, weil eben die Stellen nicht besetzt seien. 2 Millionen Arbeitsplätze seien unbesetzt. Das ist eine Zahl von der Deutschen Industrie- und Handelskammer von Anfang dieses Jahres. Und dann kommt ja erst noch der Generationenwandel auf uns zu. Die Babyboomer gehen in Rente. Da hat das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit prognostiziert, bis 2035 müssen wir schlimmstenfalls mit bis zu 7 Millionen Arbeitskräften weniger auskommen.
Schauen wir auf einzelne Berufe, einzelne Branchen. Wo fehlen die meisten Fachkräfte?
Das kann man ganz kurz zusammenfassen in der Pflege- und Kinderbetreuung und am Bau. In den unterschiedlichsten Statistiken dazu, wie lange Stellen nicht besetzt werden können, wo die meisten gerade unbesetzt sind, akut, da kristallisieren sich immer wieder diese beiden Bereiche heraus, Soziales und Pflege, und dann viele Handwerks- und Bauberufe, zum Beispiel auch Sanitärheizung, Klimaspezialisten, die wir ja für die Energiewende dringend brauchen. Verkehr und Logistik, Verkauf, Informatik liegen auch weit vorne. Ja, eben gerade Erziehung ist ja auch so ein Thema, wo sich die Katze irgendwie in den Schwanz beißt. Je weniger Kita- und Schulkindbetreuung, desto weniger Eltern können die Arbeitszeit aufstocken, fehlen wieder als Fachkräfte.
Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass es an Arbeitskräften, an Fachkräften mangelt, ist kein neues Problem. Die Sorge treibt Unternehmen beispielsweise seit Jahren um. Was tun die denn selbst oder was können sie tun?
Ja, vieles kann man auch in einem schwierigen Rahmen durchaus selbst machen. Da gibt es viele regionale Initiativen, auch in unserem Sendegebiet. Metzger, Azubis aus Indien, Maurer aus Vietnam, Service-Roboter im Schwarzwald-Restaurant zum Beispiel. Die Vier-Tage-Woche, das probieren Betriebe. Ich frage mich auch immer, sind das Einzelfälle? Aber habe zuletzt auch von der Handwerkskammer in Baden-Württemberg zum Beispiel gehört, nein, da denken wirklich viele Betriebe ernsthaft drüber nach, attraktiver zu werden und eben auch in dem Rahmen, den es jetzt schon gibt, möglichst viele Fachkräfte zu gewinnen, Leute, die hier sind, auch zu mehr Arbeit zu bewegen und auch das Abwandern zu verhindern.
Kurzer Blick noch auf den DAX.
Der hat sich heute recht gut geschlagen. Ein Plus von 0,9%, 15.190 Punkte. Die Entspannung geht weiter.